Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk Partner Edition, Episode 194 am 30. Oktober 2025. Mein Name ist Kerstin Kuhnekatt und heute spricht Klaus Fühner mit Thomas Meusberger und Ive Nekic. Wir steigen ein ins Gespräch.
In unserer heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Nutzung und Gestaltung des öffentlichen Raums in Innenstädten. Denn unter dem Einfluss der Klimaveränderung ist die Klimaanpassung eine der dringendsten Herausforderungen, um die Lebensqualität in der Stadt nachhaltig für alle zu verbessern. Eine Schlüsselrolle dabei spielt die Organisation des Parkraums für Pkw. Denn in den meisten europäischen Städten beansprucht der ruhende Verkehr enorme Flächenanteile und blockiert diesen für andere Nutzungen. Der Zielkonflikt lautet also individuelle Mobilität versus Lebens- und Aktionsraum. Unsere Innenstädte sollen Orte der Begegnung, aber zugleich auch für jeden gut erreichbar sein. Parkplätze sichern natürlich diesen Zugang, sorgen jedoch im Stadtfeld für vielerlei Probleme. Aktuelle Studien kommen zu dem Ergebnis, dass die Anzahl der Pkw sogar noch weiter ansteigen wird. In den vergangenen 10 Jahren hat sich laut Umweltbundesamt der Kraftfahrzeugbestand in Deutschland um 5 Millionen auf gut 49 Millionen Fahrzeuge erhöht. Wie viel Raum dürfen also Pkw beanspruchen und wie können wir diese Fahrzeugmassen besser organisieren? Darüber spreche ich heute mit Thomas Meusberger, Gründungspartner und Mitgeschäftsführer bei F64 Architekten und Stadtplaner in Kempten und mit Ive Nekic, Vertriebsleiter bei Klaus Multiparking, ein mittelständischer Spezialist für Parksysteme aus Aitrach bei Memmingen. Hallo zusammen.
Ja, guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Herr Nekic, sind denn alle Städte gleichermaßen betroffen oder sprechen wir hier von überwiegend Großstädten oder Hauptballungsräumen wie Stuttgart, München, Frankfurt und so weiter, die mit diesen Parkraumproblemen zu kämpfen haben?
Also grundsätzlich haben wir unsere Wurzeln, sage ich mal, oder die früheren Projekte und auch wirklich die großen Mengen an Stellplätzen, die wir auf Parksystem haben, sicherlich in Großstädten wie jetzt tatsächlich München oder auch Stuttgart, Frankfurt etc. Aber heutzutage ist es weit weg nur von den Metropolen. Metropolen sind Speckgürtel mittlerweile, haben riesige Einzugsgebiete, natürlich auch durch die Veränderungen der Arbeitswelt, Homeoffice etc. Aber wir sind genauso aktiv irgendwelchen, sag ich mal, in kleineren und mittleren Städten quer durch die Republik, sei es jetzt Deggendorf oder Bad Honnef und wie sie alle heißen. Genauso aber, wie gesagt, auch an den Rändern dieser großen Städte. Denn in den Großstädten mittlerweile ist ja auch der ÖPNV ganz gut ausgebaut. Da merkt man natürlich auch eine gewisse andere Änderung des Lebens mit dem Auto. Das ist natürlich so. Aber in den mittleren Städten und dann natürlich da wiederum die Umgebung, das Land drumherum, da merkt man einfach, die Leute brauchen, die haben noch ihr Auto und sie haben es ja gerade selber von der Statistik her gesagt. Also es trifft tatsächlich eigentlich alle Städte. Wir haben jetzt kein klassisches Stadtbild, wo wir sagen, da haben wir keine Notwendigkeit oder da sind wir nicht aktiv.
Also auch die mittleren und die kleineren Städte haben ein Thema mit den PKWs im öffentlichen Raum. Herr Meusberger, welche Strategien verfolgen denn die Städte und Kommunen, um diese Parkraumneuorganisation umzusetzen?
Ja, was wir feststellen in der Stadtplanung, es gibt kein einheitliches Bild. Es hängt sehr stark von der Grundausrichtung der städtebaulichen Ziele der Kommunen ab. Wir stellen fest, es gibt Städte, in denen die Parkierung im öffentlichen Straßenraum zurückgedrängt wird. Es gibt aber parallel dazu die Situation, dass viele Betreiber zum Beispiel von Tiefgaragen, gestapelten Systemen, die Problematik haben, sehr hohe wirtschaftliche Aufwendungen für die Errichtung, für den Betrieb, Unterhalt, Sanierung dieser Anlagen tatsächlich aufwenden zu müssen. Und dementsprechend gibt es zum einen die Situation, die sich jetzt aktuell zeigt, dass man versucht, über Modifikationen in den Stellplatzsatzungen den Parkraumbedarf zu reduzieren. Also es sind baurechtliche Instrumente, um
das heißt, es werden weniger Stellplätze dann ausgewiesen.
Ja, genau, um den Bürgern zu signalisieren, Achtung, in den lebenswerten Räumen, die ja dann in den Innenstädten im Wesentlichen Straßenräume, Plätze und so weiter sind und die Atmosphäre in diesen Agglomerationen natürlich sehr stark von den Aufenthaltsqualitäten abhängt. Also wie sicher kann ich mich bewegen, welche stadtklimatischen Rahmenbedingungen habe ich, um mich dort aufzuhalten in diesen Freiräumen, damit nicht noch mehr Verkehr generiert wird. Und dort verfolgen wirklich Städte jetzt ausgelöst tatsächlich auch durch die aktuellen Gesetzesänderungen die Strategie, genau zu prüfen, wie viele Stellplätze sind denn funktional zwingend erforderlich und kann man mit einem hybriden Konzept vielleicht auch sagen, es gibt bestimmte Wohnungen oder Arbeitsplätze, die angebunden sind an ÖPNV-Systeme, Carsharing-Systeme, auch diese klassischen Mitfahrergruppen und so weiter sind ein Thema, um eben auch diese baurechtlich erforderlichen Stellplätze zu reduzieren. Und das ist natürlich ein Signal, weil dort eine Verknappung stattfindet. Und durch die Verknappung der Stellplätze wird automatisch natürlich nach alternativen Systemen gesucht und alternativen Lösungen. Wie komme ich von A nach B? Was kann ich mit meinem Auto machen?
Jetzt hatte ich ja eingangs gesagt, dass sich die Anzahl der zugelassenen Pkw erhöht hat und auch weiter erhöht wird. Das erwartet man. Das heißt, diese Flexibilität ist eigentlich bei dem Nutzer, bei dem Individuum noch gar nicht angekommen. Herr Negitsch, was ist denn eigentlich so das Problem der Mobilität oder warum besteht da so eine große Unflexibilität oder Bequemlichkeit vielleicht auch bei uns?
Wir sagen auch immer gerne, die Mobilität ist ja so unser höchstes Gut. Ja, solange man mobil ist, ist man frei. Ne? Und wir verknüpfen das vielleicht doch natürlich tatsächlich hier in Deutschland sehr stark natürlich auch mit dem Fahrzeug, mit dem Auto. Und ich glaube, das ist auch eine menschliche Thematik, sei es geschichtlich, ja, also auch unsere Wirtschaft etc., wo wir einfach sehr darauf beharrt sind. Und wie Sie sagen, diese steigenden Autozahlen, die widersprechen eigentlich jeglichem
gesunden Menschenverstand schon fast.
Kann man auch so sagen, aber auch jeglichem eigentlichen Vorgehen oder was der Herr Meusburger ja gerade auch erzählt, ja, diese hybride Ansprüche, ja, mit was ist heute im Wohnungsbau notwendig? Und wir erleben das ja auch, dass wir heutzutage nicht mehr nur um Stellplätze für die Anwohner reden, sondern sobald dann natürlich ÖPNV, das habe ich aber nicht überall, ja, habe ich natürlich plötzlich weniger Stellplätze, als ich vielleicht früher gebraucht habe. Dann stellen wir schon Stellplätze bereit für ein Carsharing und so weiter. Aber ich glaube, wir sind da natürlich auch als Menschen träge. Wir sind Gewohnheitstiere, ne? Und das dauert. Und wir versuchen einfach, unseren Beitrag zu leisten in diesem Stadtbild, die Autos von der Straße zu kriegen, diesen Lösungen natürlich mitzugehen. Aber ich glaube, insgesamt ist das Ganze manchmal träger, als man sich's wünschen würde oder als man sich's vorstellt. Oder auch als solche Ideen wie beim Herrn Meusburger da sind, vielleicht noch Anklang finden.
Man muss natürlich vielleicht auch eines sehen, das Fahrzeug, wir betrachten es jetzt in unserer Diskussion aktuell ja rein aus diesem Mobilitätsgedanken, aber das Fahrzeug hat natürlich ganz verschiedene Aspekte, sind oft weiter vererbt, es sind Liebhaberstücke, es gibt die Situation, brauchen wir uns nichts vormachen, es gibt sozusagen das Alltagsfahrzeug, dann gibt es das Cabrio fürs Wochenende und als solche Themen oder es gibt das kleine E-Fahrzeug, das für Kurzstrecken genutzt wird und das trägt alles dazu bei, dass natürlich die Anzahl der Fahrzeuge tatsächlich immer steigt und wir sprechen ja später über gemanagte Systeme, was gibt es da für Möglichkeiten, Parkräume zu komprimieren, aber wenn man sich einmal vorstellt, so dieses klassische Einfamilienhaus, was ja so schrittweise auf dem Rückzug ist, weil immer weniger Fläche zur Verfügung steht. Aber wenn man das mal betrachtet und sagt, wie viel Fläche braucht das Gebäude und wie viel Fläche braucht die Garage, Parkierung für die diversen Fahrzeuge, vielleicht noch Fahrräder und so weiter mit dazu, das ist mittlerweile ein unwahrscheinlicher Luxus, den wir natürlich betreiben und auch ein Flächenverbrauch. Jetzt wenn man nur von diesem wenig verdichteten Ein-Zweifamilienhausbau kommt, der eigentlich nicht mehr darstellbar ist, muss man ganz ehrlich sagen.
Und eigentlich hatte ich gedacht oder war ich der Annahme, dass dieses Thema Statussymbol Auto eher abgenommen hat in den letzten Jahren. Und ich hätte eigentlich auch vermutet, dass die Anzahl der Führerscheinprüfungen rückläufig ist. Und jetzt in den letzten Wochen war das ja in der Presse und da wurde ich des Gegenteils belehrt. Also die Führerscheinprüfungen steigen, die Anzahl der Prüfungen, das ist ja unglaublich teuer geworden, das war eigentlich der Anlass für diese Thematik oder diese Diskussion, aber das heißt, das Mobilitätsverhalten, das individuelle Mobilitätsverhalten ist nach wie vor gegeben und ich weiß nicht, gibt es hybride Ansätze, Sie hatten es eben kurz angesprochen, auch in B- und C-Städten, um quasi die PKWs aus den Innenstädten rauszuhalten oder funktionierende Konzepte auch.
Also ich würde vielleicht nochmal auf den Punkt eingehen, was Sie gerade gesagt haben, das ist das Thema Statussymbol. Ich glaube, dass in der jetzt nachfolgenden Generation, also die, die jetzt die Führerscheine machen, tatsächlich der PKW nicht mehr den Rang dieses Statussymbols in der großen Masse hat, wie das in der, ja, unserer Generation, sage ich jetzt mal, war. Also man sieht es ja auch beispielsweise in der Entwicklung der Verkaufszahlen für die Automobile. Welche Mobile sind oder Konzepte sind wirklich gefragt? Und wir wissen das ja aus, ja, insbesondere China beispielsweise, dass dort das Fahrzeug, der Antrieb, das Chassis und so weiter mittlerweile keine wirklich ganz herausragende Rolle mehr spielt, sondern andere Anforderungen da sind. Also da ist natürlich dieses, sagen wir mal, Infotainment ein großes Thema, weil die Leute sehr lange am Stau stehen. Das ist so ein Thema, worüber wir nachher ja sprechen müssen. Und das andere Thema ist natürlich, dass diese starke Verbindung zu, also Markenbindung zu bestimmten Typen, das wird es nicht mehr so in dem Maße geben. Deswegen glaube ich, dass der Schritt hin zu einem eher mobilen und, ja, sogenannten hybriden Nutzung verschiedener Transportmöglichkeiten, individueller Transportmöglichkeiten. Aber wenn Sie an autonomes Fahren denken und solche Punkte, das wird zunehmen. Ich glaube, das ist immer ganz stark im Umbruch. Und das wird sich auch auf die Art der Verteilung, also wo werden diese Fahrzeuge geparkt, massiv Auswirkungen haben, weil was wir jetzt ja aktuell tun, ist, das Fahrzeug in der Fläche unterzubringen. Ganz klassisch, Parkspur in der Mitte mit 6,50 Meter Breite. Die Stellplätze, die früher mal 2,50 auf 5 Meter waren, die waren jetzt eben 5,50 Meter lang und breiter. Das heißt, es wird also noch mehr Fläche gebraucht. Und wenn man das alles zusammenrechnet, ist es natürlich dafür, dass man nur Fahrzeuge abstellt, kostbares Gut an Fläche, die wir verbrauchen. Und da ist es notwendig. Wir sehen das auch bei Stadtentwicklungsprojekten, gibt es entsprechende Zielvorgaben, andere Konzepte, andere Lösungen sich zu überlegen.
Okay, und da sind wir jetzt beim Punkt Parksysteme. Herr Nikic, wenn Sie einmal kurz erklären würden, wie diese Systeme funktionieren und vielleicht auch inwieweit sie wirklich den Flächenverbrauch reduzieren können.
Ja, also Herr Moisburger hat es ja schon gesagt, wo wir das Auto eigentlich heute verwenden, unter welchem Platz wir eigentlich dem Auto zugestehen, obwohl es ja eigentlich den Platz gar nicht mehr gibt. Und die ganzen Autos, die jetzt aktuell ja auch zugelassen werden, die werden ja auch nicht plötzlich verschwinden. Deswegen ist unser Anspruch, dass wir schon ein integraler Bestandteil dieses Stadtbilds sind und das natürlich auch mit unterstützen müssen. Ja? Denn wo suchen oder wo verbringt man noch am meisten Zeit neben dem Stau? Natürlich auch bei der Parkplatzsuche. Und durch moderne Parksysteme erreichen wir natürlich, dass wir diese Fläche, was der Herr Moisburger auch anspricht, dass wir das wegkriegen. Also wir können Fahrzeuge mittlerweile mit Serienprodukten, also jetzt nicht mit, sag ich mal, vollautomatischen, projektspezifischen Produkten, sondern wirklich mit Serienprodukten von 2 bis zu insgesamt 5 Ebenen übereinander stapeln. Das heißt, wir bringen es weg aus der Fläche. Wir schauen natürlich auch, dass wir das Fahrzeug von der Straße bringen. Die Fahrzeuge schauen ja heute auch leider gar nicht mehr so individuell aus, sind ja alle recht ähnlich. Das heißt, oftmals ja gar nicht mehr so, dass ich sage, ich will die Autos, muss die anschauen. Also bringen wir sie weg von der Straße. Und jetzt kommt eben unser Beitrag natürlich, wenn Sie das so fragen, Flächenverbrauch, indem wir das Ganze aufeinander stapeln, nutzen wir natürlich auch den Platz im Gebäude, meistens natürlich irgendwo hier in Deutschland in der Tiefgarage, dass auch da möglichst wenig Platz fürs Fahrzeug benötigt wird, aber auch für die ganzen Verkehrswege. Sprich, ich habe weniger Bewegung in so einer Tiefgarage und soweit ich ja trotzdem daneben jeden einen Stellplatz ermögliche, habe ich natürlich die Parkplatzsuche oben nicht. Kennt jeder, glaube ich, der schon ein paar Mal um den Block gefahren ist, glaube ich, hat jeder schon von uns erlebt. Das macht keinen Spaß, das ist nicht schön. Da ist die Zeit für was anderes schöner aufgehoben. Und daher schauen wir natürlich, dass wir eben diese Flächen wieder freikriegen, das Auto konzentriert wegbringen. Und dann haben wir natürlich die nächsten Möglichkeiten. Wir haben mehr Grünflächen, ja, wir haben das Ganze natürlich auch die Luft, ja, also die Luftqualität, wenn da nicht mehr Autos über die einfach sinnlos durch die Straßenkurven, weil sie einen Parkplatz suchen, diese ganzen Bestandteile, zu denen wir natürlich auch noch das Gebäude weiter in Wert steigen.
Das heißt, die Systeme haben einen Aufzug quasi, sie fahren mit dem Auto rein und dann wird das Auto weggeparkt. Und Sie können weitestgehend über Zufahrten, Rampen und so weiter in und außerhalb des Gebäudes verzichten.
Genau, es kommt immer darauf an. Also es gibt klassisch natürlich die Tiefgarage, da habe ich eine Rampe, dann komme ich in die Tiefgarage, aber ich brauche natürlich weit nicht mehr dieses Volumen an Baukörper, wenn ich das Ganze zusammenkürze. Natürlich gibt es aber auch Möglichkeiten, mit einem Autoaufzug grundsätzlich mal in eine Tiefgarage zu kommen, aber unsere Systeme kann man auch zum Beispiel an die Gebäuderänder bringen, sprich an die Außenhülle oder mit ins Gebäude integrieren, was wir jetzt zum Beispiel gerade auch bei einem schönen Projekt in Friedrichshafen haben, wo wir quasi direkt eigentlich an die Außenwand die Tore haben, da fährt das Fahrzeug rein und dann wird das Fahrzeug durchaus noch mit einer Beteiligung des Nutzers, aber sicher verräumt. Das ist natürlich auch vor Vandalismus etc. geschützt. Also das System ist, sag ich mal, relativ leicht zu bedienen. Man sollte eingewiesen sein.
Ja, im Prinzip ist es eigentlich wie so ein Storage, kann man sich vorstellen. Also ein großes Regalsystem, wie man das eigentlich kennt. Vielleicht hat man das zu Hause, großes Regal. Und man kann im Prinzip auf Paletten die Autos hin und her schieben, sehr, sehr kompakt situiert, so wie dieses Schubspuzzle, was man früher hatte. Das ist, glaube ich, ein schönes Bild. Man hat ein Feld frei und kann über diese freien Felder dann, über einen bestimmten Algorithmus, der dahinter steckt, das Auto dann entsprechend zum Ausgangsort wieder zurückbringen lassen. Mhm. Also man kennt diese Systeme ja zum Beispiel aus der Industrie, solche Sortiersysteme oder Apotheken zum Beispiel verwenden das immer stärker und deswegen ist es natürlich für die Fahrzeuge ideal, wenn man tatsächlich extrem viel Fläche spart und auch flexibel ist dann in der Anordnung dieser Volumina, die dann stehen. Ja.
Also das ist auch so, dass wir auf so einer, wenn man es mal von der Fläche her sieht, um das zu ergänzen, so eine Grundfläche, wo sie sonst, sagen wir, 5 bis 7 Fahrzeuge unabhängig abstellen können. Ja, sobald wir die anfangen, nur mit 4 Etagen zu stapeln, sind wir plötzlich bei irgendwo, sag ich mal, bei 16, 17 oder 20 Autos. Also wir vervielfachen das Ganze natürlich deutlich. Ja.
Also ist eine enorme Komprimierung da. Man spart natürlich die Erschließungsflächen in einem größeren Stil, aber trotzdem kostet das Ganze ja Geld. Also wie kann man die Finanzierungskosten sinnvoll sichern, dass überhaupt so eine Stadtveränderung möglich ist?
Also man muss, glaube ich, mehrere Dinge miteinander betrachten. Also die Thematik ist ja die in der Gesellschaft, es wird ja über diese CO2-Abgaben gesprochen und so weiter. Also man ist ja mittlerweile tatsächlich angekommen und gesagt, die Umwelt und der Lebensraum, der muss uns auch was wert sein. Das findet aktuell in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung überhaupt gar keine Rolle. Lassen wir diesen Aspekt mal außen vor. Wir haben über Studien, die wir für Klaus Multiparking gemacht haben, exemplarisch untersucht, was kann man tatsächlich denn tun? Ausgehend jetzt, ich nehme das Beispiel Rosenviertel Memmingen, dort gab es in der Innenstadt komplett verdichteter innerstädtisches Stadtquartier, einen städtebaulichen Wettbewerb, den wir für uns entscheiden konnten, glücklicherweise. Und das Grundkonzept war natürlich oberirdische Bebauung, von Stellplätzen freizuhalten, um eben Qualitäten in diesen innerstädtischen Quartieren zu sichern und die Fahrzeuge, die man dafür braucht, das ist ein Mix aus Gastronomie, aus Wohnungen, aus einem Hotel und sonstigen gewerblichen Nutzungen in der Tiefgarage unterzubringen. Und es geht nur mit einer vollflächigen Tiefgarage unter diesen ganzen Stadtbausteinen. Klassisch eine Zufahrt, vollflächige Tiefgarage, die man so weit abgesenkt hat, dass dann tatsächlich vielleicht auch mal ein Baum gepflanzt werden kann, ein kleiner Baum oder zumindest ein Stück weit die Oberflächenentwässerung mal in den Griff bekommt, aber eigentlich komplett flächig unterbaut. Und zusätzlich, damit man die Stellplätze unterbringt, waren dort schon sogenannte Duplex-Parker vorgesehen, beispielsweise fürs Hotel, um auf die zweite Tiefgaragenebene zu verzichten, weil wir wissen, dass wenn wir nicht in den absoluten Metropolen sind, eine zweigeschossige Tiefgarage, die wird dann schon sehr teuer, da wird es schon schwierig, das wirtschaftlich tatsächlich auch umzusetzen. So, und jetzt haben wir das exemplarisch mal gegenübergestellt, weil wir da ohnehin schon diese Duplex-Parker hatten. Was kann man denn machen, das Ganze noch weiter zu stricken und mit diesen Parksystemen zu arbeiten, und haben ganz interessante Dinge erreicht. Zum einen konnte man das Volumen drastisch reduzieren. Also wir haben insgesamt, was die unterbaute Fläche anbelangt, 20% des Volumens reduzieren können. Und jeder, der sich im Bauen auskennt, weiß, jeder Kubikmeter umbauter Raum kostet Geld. Also das war so der eine Aspekt, dass man die Flächen und das Bauvolumen stark reduzieren konnten, was natürlich auch logischerweise im Untergeschoss wird mit Stahlbeton gebaut, mit CO2-Einsparungen einhergeht. Das ist so der eine Aspekt. Der zweite Aspekt war der, dass wir zusätzliche vermietbare Flächen schaffen konnten, weil wir den Parkraum so komprimieren konnten, dass in den attraktiven Bereichen unterhalb der Gebäude zusätzliche Flächen für Nebenraumflächen, die ganz, ganz wichtig sind, zur Verfügung gestellt worden sind. Also wir haben dann quasi ein Mehr an vermietbarer Fläche erzielen können. Und der dritte Aspekt, der ganz, ganz spannend war, wir haben es geschafft, das ist ein Konzept, was mit zwei großen Innenhöfen arbeitet, in diesen zwei Innenhöfen Flächen tatsächlich von Unterbauung plötzlich frei zu bekommen und somit wieder eine Anbindung an die natürlichen Grundwasserleiter herzustellen, wo man mit Großbäumen arbeiten kann. Und so haben wir tatsächlich es geschafft, ja, so ein Denken eines sogenannten Schwammstadtprinzips eben nicht nur mit so einer Schicht, die oberhalb der Tiefgarage liegt, fürs Regenwassermanagement, für das Mikroklima in dem Stadtareal was zu tun, sondern tatsächlich auch, was den Gesamtkreislauf des Regenwassermanagements anbelangt, auch die Anbindung an den Grundwasserleiter zu schaffen. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, was dann dazu geführt hat, dass bei dem Projekt die Stadt Memmingen jetzt in dem Fall in ihre städtebaulichen Leitplanken genau diese Rahmenbedingungen aufgenommen hat, soll dann jetzt auch in einen Bebauungsplan übergeführt werden. Und da sieht man, das ist eigentlich ein spannendes Thema, wo man mehrere Aspekte berücksichtigen kann, weiterentwickeln kann und dann ganz klares Statement im Sinne der städtebaulichen Ziele setzt und dann dadurch eigentlich Nachhaltigkeit im besten Sinne im Hinblick auf Lebensqualitäten sichern kann.
Was man da auch noch ergänzend dazu, also einfach auch dieser Bereich Innenhöfe zum Beispiel, also wir haben das ja dann auch mal berechnet an Anteilen, also wir sprechen hier nicht von bisschen Rasenfläche, ne, sondern es waren ja also allein von diesem Innenhof, der vorher komplett unterbaut waren das etwas über 21%, die wir da frei bekommen haben, ja, der vorher komplett unterbaut war, aber auch sei es jetzt diese vermietbare Fläche oder auch die Fahrgassen, das war alles immer irgendwo in einem zweistelligen Prozentbereich, dass wir da die Vorteile herausschlagen konnten. Und wir haben natürlich auch geschaut, wie amortisiert sich das, wie ist der Betrieb. So ein Parkstil muss natürlich auch gewartet werden. Das haben wir auch ein bisschen gegengerechnet, auch dass es, weil am Ende des Tages muss es ja auch jemand bezahlen und muss es jemand bauen. Und das ist heute, glaube ich, schwieriger denn je in den letzten Jahren. Und wir haben auch festgestellt, dass wir hier auch wiederum irgendwo in einem Bereich zwischen 800 und 2,1 oder 2,3 Millionen uns bewegen, je nachdem, welche Konstellation wir am Ende nutzen für das System, dass wir da auch eine Ersparnis haben, die man tatsächlich während des Baus gleich spüren kann. Und das waren so, finde ich, diese schönen Komponenten, wie es der Herr Meusburger sagt, sowohl für das Stadtkonzept, also auch für das Stadtklima. Wir haben es aber auch von den wirtschaftlichen Seiten nicht, dass wir sagen, wir haben da jetzt einen Nachteil oder musst du draufzahlen, ja. Aber auch für die Nutzer oder auch eben für den, der es betreibt, für den Käufer, der hat eben auch sinnvollere Fläche, weil so schön sein Auto sein mag oder so viele Autos ich habe, am Ende des Tages habe ich von dieser Parkplatzfläche oder von dem Verkehrsweg eigentlich relativ wenig. Und das haben wir tatsächlich von diesen diversen Bereichen eigentlich überall irgendwo einen Vorteil geholt.
Also es ist eine ganz klare Aussage, ne? Also durch so ein automatisiertes Parksystem kann man enorme Flächen und Bauvolumen einsparen, Kosten einsparen, versiegelte Flächen wieder entsiegeln. Man kann zusätzliche vermietbare oder verkaufbare Fläche generieren und so weiter. Das hat eigentlich nur Vorteile. Trotzdem nochmal die Frage nach den Kosten, weil für einen Investor, es kommt ja auch immer darauf an, was ist das für ein Projekt, bleibt es im Bestand, wird es geteilt und verkauft, ist es ein reines Mietobjekt, wer investiert und so weiter. Aber unterm Strich müssen ja diese Stellplätze mitfinanziert werden. Also was gibt es da an Möglichkeiten oder Spielräumen vielleicht auch für Investoren oder Investorengruppen, diesen Parkraum auch, wie soll ich sagen, kostenattraktiv mit zu erstellen?
Ja, der Spielraum liegt im Wesentlichen darin, dass man zumindest, muss man ganz ehrlich sagen, aus der wirtschaftlichen Betrachtungsweise heraus ein Nullsummengeschäft entsteht zwischen der klassischen konventionellen Tiefgarage und dann dem gemanagten Parksystem. Und ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung im Bereich der Investition und des Betriebs und Unterhalts auf eine bestimmte Zeit, damit die Dinge so in der Form umgesetzt werden, um dann tatsächlich weitere Dinge, die wir gerade angesprochen haben, was sonstige Qualitäten anbelangt, auch zu erreichen. Weil der Investor, der denkt zunächst natürlich nur über die wirtschaftliche Brille. Und die Zahlen müssen passen tatsächlich. Und im Weiteren sind natürlich diese sogenannten Soft Facts nicht zu unterschätzen, weil natürlich wer Wohnungen kauft beispielsweise oder wer in einem bestimmten Umfeld sich aufhalten möchte, möglicherweise auch bestimmte Rahmenbedingungen umgesetzt haben möchte. Ich glaube, das sind diese Soft Facts, die man vielleicht monetär noch nicht bewerten kann. Und ein weiterer Aspekt, das, wenn wir jetzt nochmal weiter in die Zukunft blicken, ist natürlich auch die Fragestellung, man geht schon langfristig davon aus, dass die Anzahl der Stellplätze, der benötigten Stellplätze zurückgehen wird. Also die Anzahl der Fahrzeuge werden wahrscheinlich weniger, weil dieser individuelle Bedarf, das, was wir am Eingangs diskutiert haben, jeder hat ein, zwei, drei Fahrzeuge, das wird sich, glaube ich, schon verändern. Es wird auch langfristig natürlich ein wirtschaftliches Thema sein für den individuellen Nutzer. Kann ich mir nochmal ein Auto leisten tatsächlich oder müssen wir, ja, mehrere Leute teilen sich ein Fahrzeug. Es gibt jetzt tatsächlich, habe ich jetzt gesehen, auch andere Systeme mittlerweile jetzt, die über das Leasing hinausgehen, also dass man nicht mehr tatsächlich davon ausgeht, ich habe ein klassisches Leasing-Modell, sondern das sind sogenannte Mietmodelle, die nicht jetzt im Hinblick auf Carsharing agieren, sondern auf einer anderen Art und Weise. Man sieht so die ersten Anbieter, die da jetzt Geld verdienen, aus dem Boden sprießen, und man sieht dadurch eigentlich, verändert sich auch das Nutzerverhalten bei den PKWs. Und ich glaube, langfristig wird die Anzahl der PKWs sicher zurückgehen. Wenn Sie nur schauen in den Innenstädten Berlin oder München, ist es so, dass tatsächlich die Fahrzeuge aus dem Straßenraum, es werden immer weniger. Also die Flächen jetzt zum Beispiel auf den Gehwegen werden genutzt für Lokale, Schanigärten und so weiter zum einen. Und zum anderen ist es so, dass man einfach die Innenstädte frei hält. Und dann muss man sich überlegen, was macht man denn mit diesen leeren Flächen? Und da bieten natürlich diese gestapelten Parkraumsysteme wieder immense Möglichkeiten, weil man dieses Volumen, das dann eben nicht nur unterirdisch eine Tiefgarage darstellt, sondern eben auch oberirdisch eingesetzt werden kann. Wir haben andere Studien gemacht, beispielsweise in großflächigen denkmalgeschützten Arealen, ehemaligen Industriearealen, diese Volumina zu integrieren in städtebauliche, hochbauliche Konzepte. Und wenn man dann diese Flächen nicht mehr braucht, kann man natürlich das Parksystem einfach rausbauen und kann diese Flächen umnutzen. Das sind belichtete Flächen und für eine sogenannte höherwertige Nutzung dann auch zur Verfügung stellen.
Jetzt habe ich noch mal eine Frage zum Rosenviertel in Memmingen. Da waren Sie ja, Herr Nickett, schon mit Klaus Multiparking früh mit eingebunden. Mhm. Und ich glaube, dadurch konnte auch im Vorfeld in den Studien überhaupt dieses Optimierungspotenzial erkannt und entwickelt und geschöpft werden. Was bedeutet das denn für die Planung? Also wäre es denn nicht besser, wenn immer die Möglichkeit bestünde, schon frühzeitig auch mit den Fachleuten, mit den Experten ins Gespräch zu gehen, um dann letzten Endes dann auch für das Projekt, für den Kunden, für den Auftraggeber das beste Ergebnis erzielen zu können?
Ja, also natürlich. Ich meine, das ist ja auch unser Wunschtraum oder auch das, wo wir natürlich auch hinarbeiten, dass wir frühzeitig rankommen, weil wir einfach dadurch natürlich, je früher wir dran sind, auch wenn es erstmal nur eine Skizze, ein Gedanke ist, kann man ja mal klären, was sind die Anforderungen, wie viele Stellplätze brauche ich. Ganz wichtig ist, welcher Nutzerkreis wird es sein, welche Nutzer sollen sich da bewegen, weil es gibt ja auch Situationen, ich sage jetzt mal, sehr starker Zugriff jetzt bei einem Kino oder sowas, öffentliches Parken, da ist natürlich ein Parksystem sehr schwierig, wenn ich da ausladen muss, da muss man ganz ehrlich auch miteinander sein. Aber solange wir natürlich in dem Bereich Quartier oder ähnlichem sind und da sehr früh den Zugriff haben und uns austauschen können, kann man natürlich schauen, wo können wir die, wir haben ja auch einen Erfahrungsschatz von, ich sage jetzt mal, tausenden Projekten, ne, wo wir sagen können, da haben wir es schon mal so umgesetzt. Wir haben zum Beispiel auch Experten, sei es bei uns im halbautomatischen Bereich oder auch bei unseren vollautomatischen Systemen, wenn ich da mit den Kollegen unterwegs bin, die sehen den Plan, die sehen da irgendwo eine Idee vom Architekten und die sagen, ja klar, das habe ich schon mal gesehen drüben in Melbourne oder London oder sonst wo. Also das heißt, wir wissen ja schon oder wir haben viele Vergleichsprojekte, wo wir anknüpfen können, und Was natürlich auch da wichtig ist, ist die Geduld, weil so ein Projekt muss wachsen und da muss man auch natürlich, darf man nicht von Anfang an sagen, so jetzt, da machen wir dann 20 Stellplätze und es verändert sich manchmal. Plötzlich ändert sich die Stellplatzanzahl, nochmal auch die Nutzung, weil natürlich auch vielleicht der Investor das anders sich rechnen muss. Und grundsätzlich aber, solange wir da sehr, sehr frühzeitig diverse Ideen durchspielen, glaube ich, weiß nicht, Herr Moosburger, ob Sie es bestätigen, hat der Architekt natürlich, was das Fahrzeug angeht, also ich meine, das ist ja nur eine Komponente dieses Ganzen, aber schon mal gewisse Ideen in der Schublade, wo man sagen kann, da kriege ich meine Autos platzsparend unter und kann natürlich den Platz sinnvoller nutzen. Und wenn ich dann natürlich sehr spät in die Planung eingreife, kann ich manchmal zwar auch noch, also machen wir auch, haben wir auch noch öfter, aber natürlich nicht so effizient und vielleicht so optimal und auch noch andere Räume anzubieten, die der Architekt eigentlich sinnvoller braucht.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, Sie müssen einfach bessere Lobbyarbeit bei den Planern machen, weil die Realität, muss man ganz ehrlich sagen,
sind ja dran.
Ja, genau. Die Realität ist ja die, dass man schon erst einmal gewisse Vorbehalte hat gegen so ein technisches System. Also wenn wir als Planer in so eine Planung hineingehen, sind wir ja in der sogenannten gesamtschuldnerischen Haftung. Was bedeutet, dass wir eigentlich für alles, was in so einem Gebäude geplant wird, ein Stück weit auch verantwortlich sind. Und im Prinzip wäre so der erste Schritt, glaube ich, um so eine Barriere bei den Planern abzubauen, zu sagen, dieses Parksystem, das funktioniert eigentlich so zuverlässig wie ein Aufzug. Weil man diskutiert nicht mehr drüber, baue ich jetzt in einem Gebäude einen Aufzug ein oder nicht, sondern ein Aufzug ist eigentlich ein Standardprodukt, wo man weiß, ein Aufzug funktioniert. Der braucht eine Wartung und wenn er gut gewartet ist, dann funktioniert der 60 Jahre, 80 Jahre, 100 Jahre. Und ich glaube, das ist so der erste Aspekt, dass Sie vielleicht ein Stück weit den Planern, vielleicht mit Referenzprojekten, die Angst nehmen müssen, um zu sagen, ja, denkt an solche Dinge, weil wir tatsächlich bis dato eigentlich nie, wir machen ja relativ vielen großvolumigen Wohnungsbau, auch mit mehreren hundert Wohnungen und so weiter, nie bis jetzt, wenn wir nicht zufällig uns im Rosenviertel damit auseinandergesetzt haben, an solche gemanagten Systeme gedacht haben bis jetzt. Also das ist tatsächlich so. Also da geht es quasi bis zum Duplex-Parker und wenn wir in der Metropole unterwegs sind, da haben wir tatsächlich einmal so ein gemanagtes Parksystem eingebaut und sonst gar nicht. So, und jetzt, das ist so das spannende Thema. Und jetzt durch die Erkenntnisse, die wir in dieser Studie hatten, haben wir tatsächlich jetzt auch mit Systemen, jetzt beispielsweise in einem größeren Entwicklungsprojekt in Landshut, schon im Wettbewerb so ein System vorgeschlagen, weil dort war es tatsächlich so, hoher Grundwasserspiegel, es war eigentlich so, dass man zentrale Parkhäuser bauen sollte, die dann letztlich als Volumen natürlich in der Landschaft stehen und das ein Riesenvolumen für so ein großes Quartier natürlich bedeutet hat. Mhm. Ja, wo stellen wir diese Volumina dann hin? Und wir waren da so frech und haben tatsächlich gesagt, ja, das ist eigentlich an diesem Übergang am Stadtrand nicht darstellbar, dass man da jetzt irgendwie Parkhäuser für mehrere hundert Fahrzeuge baut und haben eben so ein gemanagtes System vorgeschlagen. Interessant wäre das zum Beispiel natürlich auch für die großen Knotenpunkte, Flughäfen beispielsweise oder jetzt diese klassischen zentralen Umsteigebahnhöfe für Busse, dort sowas einzurichten, weil man ja wunderbar so ein gemanagtes System machen kann, weil man genau weiß, das Auto, das steht da zwei Wochen, wird in der Zeit nicht bewegt und man weiß, wann der Flieger ankommt, ob pünktlich oder zeitversetzt oder wenn die Bahn ankommt, pünktlich oder zeitversetzt und kann das Fahrzeug dann entsprechend bereitstellen. Also da, glaube ich, gibt es immense Einsatzbereiche für diese Systeme.
Da haben Sie auch vollkommen recht. Das ist ja auch so unsere Hausaufgabe, die wir gerade abarbeiten und da natürlich auch aktiv sind, weil das ist genau das, wie Sie sagen, wenn wir da mal in so Architekturbüros auch mal gemeinsam sind und genau dieser Austausch, wie jetzt mit Herrn Moosburger als Beispiel mal stattfindet, dann melden sich auch die Kollegen in den Wochen danach und sowas, weil sie sagen, Mensch, ihr habt da was und man hat es manchmal einfach gar nicht auf dem Schirm, weil man sich damit nicht beschäftigt und grundsätzlich gibt es Parksysteme seit den 60er Jahren, auch die halbautomatischen, vollautomatischen Systeme, auch schon in den 80ern, also wir sprechen hier nicht von einem System, das irgendwie gerade in einem Prototypenentwurf ist, sondern wir haben ja hier wirklich zuverlässige und eingespielte Systeme und tatsächlich ist es unsere Aufgabe oder sagen wir auch, so verstehen wir uns auch aktuell, dass wir sagen, wir leisten Aufklärungsarbeit, sind da sehr, sehr viel unterwegs in den verschiedenen Bereichen, sei es bei den Entwicklern, bei den Projektentwicklern, bei den Architekten, um einfach diese Idee, wie Sie sagen, Herr Moosburger, so weit zu bringen, dass es nicht eine Notlösung ist oder dass ich sage, oh, da kommt jetzt Technik ins Spiel, sondern ich sage, ich habe hier einfach eine relativ am Ende des Tages trotzdem einfache Lösung, um die Autos wegzuschaffen und dann den Platz sinnvoll zu nutzen.
Also entscheidend ist zum Beispiel, weil es einfach aus der praktischen Entwicklung der Arbeit des Architekten, der ja in verschiedenen Planungsphasen arbeitet, also es startet ja mit einem Vorentwurf und im Vorentwurf, da werden eigentlich die grundlegenden Parameter von einem Projekt definiert. Und das wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt, ganz am Anfang, um die Systeme gegenüberzustellen. Also klassisches Parkierungssystem, das ja teilweise von flexiblen Nutzergruppen, also Besucherparkplätzen, die es immer geben wird, ausgeht und dann von Dauernutzern, wie das jetzt zum Beispiel in der Wohnung ist oder wie wir vorher gesagt haben, jetzt beispielsweise in einem Flughafen. Und dort wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt, die Dinge in alternativen Lösungsansätzen, wie es so schön heißt, gegenüberzustellen. Und zwar im Hinblick auf die städtebaulichen, architektonischen Potenziale und auch im Hinblick auf die Kosten, die da entstehen. Mhm. Und dazu braucht es tatsächlich dann frühzeitig, wenn man dort ja elementare Grundlagen definiert. Entweder gibt es jetzt ein Tiefgaragensystem, eine Hochgarage oder ein gemanagtes Parkierungssystem. Das muss man zu einem frühen Zeitpunkt eigentlich definieren im Vorentwurf. Und dazu braucht es natürlich wirklich diese Betrachtung der Investitionskosten für die Volumina, die man baut, also die reinen Baukosten, dann die Technikkosten, die aus dem System kommen und natürlich die Vorausschau für Betrieb und Unterhalt. Und da wäre es, glaube ich, spannend, tatsächlich so ein wirklich nachvollziehbares Zahlenwerk zur Verfügung zu haben, um die Dinge dann veritabel auch gegenüberstellen zu können. Man weiß ja auch, dass jetzt eine Garage, Tiefgaragensystem oder Hochgaragen auch im Unterhalt Geld kosten, weil durch den Frosthaushaltseintrag und solche Punkte und es muss immer wieder gereinigt werden und solche Punkte, also die Betriebskosten einer Tiefgarage oder einer Großgaragenlösung, die sind nicht zu vernachlässigen. Und wenn man das in einem Betrachtungszeitraum 20 Jahre auch im Hinblick auf Betriebs-, Wartungs- und Unterhaltskosten betrachtet, dann glaube ich, hat man eine gute Planungsgrundlage, um zu einem frühen Zeitpunkt die Systeme oder diese Parkierungskonzepte tatsächlich auch gegenüberzustellen.
Es ist ja auch immer natürlich ein Wettbewerbsthema, ne? Also, auf der einen Seite muss man dann eben als Planungsbüro die Fachfirmen frühzeitig mit einbinden. Man muss natürlich wissen, dass es das gibt, dass es die Systeme gibt, dass es die Unternehmen gibt. Aber uns sind ja auch ein Stück weit die Hände gebunden, was die frühzeitige Einbindung von Fachunternehmen bei einer öffentlichen Ausschreibung beispielsweise ermöglicht. Insofern
Nicht mehr. Na, also es ist ja so, dass wir natürlich in der Planung, also das Thema sogenannte Markterkundung oder die Beiziehung natürlich im Sinne einer technischen Klärung, da gibt es ja überhaupt keine Hindernisse, weil ich muss ja natürlich auch was die aktuellen Regeln der Bautechnik anbelangt, wir müssen ja als Planer immer auf der Höhe der Zeit sein. Also am besten der Zeit voraus, weil oftmals müssen wir dann, wenn das Gebäude in Betrieb geht, die dann geltenden Normen erfüllen. Also man muss da teilweise schon ein bisschen hellseher sein. Also das würde jetzt grundlegend dem Ganzen nicht widersprechen, jetzt auch im Bereich des öffentlichen Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens, weil man diese Grundparameter, egal ob das jetzt ein System ist von der Firma Klaus oder von einem Mitbewerber, da geht es ja nur um die grundlegende Fragestellung, wie lösen wir das Thema? Also mache ich es lang und breit oder mache ich es schmal und hoch? Was sind da für Systeme drin? Also wie staple ich im Prinzip, also was habe ich für Parkierungskonzepte? Das ist ja genauso, wenn wir jetzt im Wohnungsbau über Wohnungsmix zum Beispiel nachdenken, arbeiten wir mit unterschiedlichen Systemen, dann arbeiten wir auch im Sinne der Baukonstruktion auch mit der Fragestellung, wird das jetzt ein Massivbau, sind das punktgestützte Elemente, also Skelettbauten oder ist Holzbau oder ist Holzhybridbau, und da muss ich natürlich auch immer wieder in den Markt hineinhören zu einem frühen Zeitpunkt, zu sagen, was sind jetzt für diese Lösung sowohl aus architektonischen Gesichtspunkten, aber auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten die sinnvollen Lösungen, und da spielt es keine Rolle, das ist ja bei der Fassade genau das Gleiche, dass man immer auf der Höhe des Marktes sein muss und da überhaupt keine Hemmnisse da sind, im Zuge der technischen Klärung natürlich alles mit einzubeziehen. Das, glaube ich, da gibt es keine Barrieren. Und wichtig ist dann, dass tatsächlich in der Entwicklung, wenn wir jetzt über das rein öffentliche Ausschreibungsvergabeverfahren denken, und wir machen das bei uns im Büro eigentlich auch bei privaten Investor analog, also wir differenzieren tatsächlich nicht, wir schreiben ähnlich aus beim privaten Investor oder auch selbst beim kleinen, ja, kleinen Einfamilienhausbauer machen wir relativ wenig. Also das Vorgehen ist eigentlich bei uns standardisiert im Büro immer das Gleiche. Und da versuchen wir schon, Qualitäten zu beschreiben, auszuschreiben, Standards zu beschreiben und eben keine Systeme oder Marken auszuschreiben. Also das versucht man. Das ist vielleicht schlecht für die Firma Klaus, aber ich glaube, wenn man gute Qualität liefert und die Dinge wirtschaftlich gut umsetzen kann und die Stärken ausspielen kann, dann ist es in so einem klassischen Ausschreibungsvergabeverfahren, das anonymisiert ist, unproblematisch.
Es ist ja auch tatsächlich so, wie Sie sagen, wir erleben das ja auch in unserer täglichen Arbeit, da wo wir mal, wo wir aus den Terminen rausgehen und mit oder eben auch gewissen Veranstaltungen, wo wir unsere Ideen mal weitergeben, auch die ganzen Referenzen. Wir haben ja haufenweise schöne und interessante Projekte, wo wir aber auch tatsächlich Spezialitäten lösen mussten, wo wir dann auch einfach mit den Architekten da etwas natürlich auch länger benannt ist. Und da merkt man auch, dass da plötzlich danach, sehr frühzeitig Projekte plötzlich ankommen mit Rückfragen. Und da merkt man, da ist eine ganz andere Diskussionsmöglichkeit da. Und der Hintergrund der Referenzen, die man hat, der Hintergrund von uns. Und dann suchen wir natürlich auch das Team zusammen, was da entsprechend zu dem Projekt oder zu dem Produkt gut beraten kann oder sich am besten, von der Erfahrung auskennt. Und das merkt man dann schon, dass da dann sehr, sehr schöne und interessante Projekte und ich glaube auch tatsächlich dann aber auch für alle Seiten, gute Lösungen rauskommen. Mhm.
Ich würde gerne noch mal kurz abschließend vielleicht auch auf den gesellschaftlichen Effekt kommen, auf die Lebensqualität, die überhaupt wieder in Innenstädten hergestellt werden könnte, wenn ein Großteil der Pkw verschwinden würden. Wie groß ist das Potenzial, das Sie sehen und wie vielschichtig, Herr Meusburger?
Ich glaube, jeder, der damit konfrontiert ist, wird sagen, wird sich's wünschen, wird das Auto sieht man als, nicht notwendiges Übel, sondern einfach als Erfordernis an zum einen. Aber jeder träumt davon, die Autos zurückzudrängen, aus den Straßenräumen und Plätzen verschwinden zu lassen. Und der Effekt, der dort einhergeht, der ist immens. Ich finde es immer wieder spannend, ich war jetzt gestern wieder in München und da gibt es ja die Donnersberger Brücke und Landshuter Allee, also eine der stärksten befahrenen Straßen Europas, bei der jetzt Tempolimit 30 gilt. Und es ist faszinierend, was jetzt in der Zeit entstanden ist. Es ist der Lärm reduziert worden, es ist die Luft nicht in dem Maße vielleicht jetzt verbessert worden, wie man sich das gedacht hat, aber es ist auf jeden Fall besser geworden. Und das Spannende ist, dass durch diese Reduktion der Geschwindigkeit jetzt plötzlich wieder Radfahrer, Fußgänger an der Landshuter Allee entlang unterwegs sind und man die Straße, diesen Straßenraum nicht mehr als Schneise in der Stadt sieht, so als Trennelement, sondern dass plötzlich jetzt eigentlich durch diese Reduktion der Geschwindigkeit die Stadt wieder stärker zusammenwächst. Und es bezieht sich natürlich auf die Lebensqualität der ganzen Menschen, die da wohnen. Also der Lärm wird einfach markant reduziert, also gerade auch zum Beispiel LKW, Reifengeräusche und solche Punkte. Und wenn man das durchdekliniert und weiterspinnt natürlich auf Plätze, Straßenräume und sagt, die Fläche, die jetzt für die Fahrzeuge definiert ist, die kann man für andere Dinge wieder frei machen, nämlich um gefahrenfrei sich in den Straßenräumen aufzuhalten. Kinder können wieder auf der Straße spielen und so weiter und so weiter. All die Dinge, die in den, sagen wir mal, 50er Jahren noch möglich waren, bevor man begonnen hat, die Stadt autogerecht umzubauen, das wird wieder möglich. Und dann entstehen plötzlich in diesen städtischen Räumen, wie man sich das in den Idealvorstellungen ausmalt, wieder Kommunikationsräume, wo sich die Menschen individuell völlig gefahrlos, zwanglos begegnen können. Genau das, was man jetzt diese starke Trennung, die jetzt entsteht, weil man in den hochverdichteten Innenstädten sich draußen eigentlich nicht mehr aufhalten kann, dass man zwanglos ins Gespräch, in die Kommunikation kommt, das würde wieder entstehen. Also ich will jetzt nicht von den blühenden Landschaften à la Helmut Kohl sprechen, aber es geht schon ein Stück weit in die Richtung, das muss man ganz, ganz klar sagen.
Und ist ja auch richtig. Ja, es ist ja auch richtig. Es ist ja auch, menschenwürdig. Ja. Herr Nekic, machen Sie sich Sorgen mit Blick auf autonomes Fahren und Carsharing und diesen ganzen quasi nicht mehr individuellen Pkw-Besitzverhältnissen, dass irgendwann mal die Masse an Parkraumsystemen nicht mehr benötigt werden könnten?
Sorgen nicht, nein, weil dafür sind wir ja trotzdem auch kreativ genug. Wir sind seit über 60 Jahren am Markt, also, und wir haben auch verschiedene, natürlich ist jetzt der Wandel jetzt natürlich sicherlich mit am extremsten, weil es jetzt in die andere Richtung auch geht von der Fahrzeuganzahl. Noch nicht, ne? Wir haben es ja von Ihnen gehört. Ich bin da immer trotzdem auch Realist, diese ganzen Fahrzeuge, die ja trotzdem immer erstmal mehr werden, die werden ja nicht von Jahr 1 auf 2 plötzlich verschwinden können. Um das, also wir sagen mal, kurzfristig haben wir da unsere Lösungen. Der Herr Meusburger hat es ja auch schon gesagt, es geht ja auch viel um Rückbau, um was mache ich denn später wieder mit dem Platz. Also auch da sind wir bestens gerüstet. Und grundsätzlich werden aber auch diese Fahrzeuge später, also sei es jetzt was Autonomes, Ruftaxi, wie gesagt, es wird ja trotzdem Individualverkehr gewollt sein. Und ich denke, wir sind da schon noch ein bisschen entfernt, dass dann das komplett autonom läuft. Dann wird es natürlich erstmal in den Großstädten anfangen, in den Metropolen. Wir haben ja vorhin, eingangs habe ich ja gesagt, wir sind auch viel in den kleinen Städten, in den Speckgürteln unterwegs. Aber auch grundsätzlich sind es auch alles Fahrzeuge, die müssen verstaut werden. Und auch die wird man plötzlich nicht wieder an die Straße stellen wollen, sondern auch hier wird es wieder darum gehen, wo kann ich diese Autos einstellen? Und ich meine, wenn ich jetzt ein Parksystem habe, ja, wo dann noch ein automatisiertes Fahrzeuge, also das trifft ja beides noch schöner zusammen, weil dann habe ich ja noch mehr Effizienz. Also von daher machen wir uns da keine Sorgen an sich, aber sicherlich umtreibt es uns, wie wir dieser Zukunft begegnen und was da unsere beste Lösung dafür ist. Und das treibt uns natürlich neben dem Tagesgeschäft tagtäglich an und gerade auch natürlich so ein Austausch mit dem Markt, mit Akteuren, wie mit dem Herrn Meusburger oder so. Das ist genau das, was wir benötigen, um einfach zu erfahren, wie sollen die Städte ausschauen, was ist unser Beitrag, und da sehe ich uns schon gut und auch langfristig gerüstet.
Also ich glaube ja sogar, das ist die Chance eigentlich für diese automatisierten Systeme, weil das liegt ja schon im Begriff, dass natürlich automatisiertes Fahren oder autonomes Fahren verknüpft ist mit dem automatisierten Parksystem. Das liegt ja eigentlich auf der Hand. Es wird ja so sein, dass Sie möglicherweise, wenn man in die Zukunft denkt, in der Stadt A so ein automatisiertes System haben und der Stadt B auch ein automatisiertes System. Und das Fahrzeug, das bringt die Person oder die Personen von A nach B und fährt dann da wieder in den Storage hinein. Also ich glaube, dass das ja eigentlich absolut naheliegend ist, diese Dinge miteinander zu verknüpfen. Und da glaube ich, da liegt ein Riesenpotenzial. Und ich kann Ihnen den Tipp geben, Herr Nekic, es gibt an der Hochschule in Kempten einen Forschungsbereich für autonomes Fahren, die aktuell in Binningen nämlich Teststrecken haben und dort autonom fahren. Und vielleicht müssten Sie dort mit diesem Fachbereich sich mal in Verbindung setzen und könnten sich dann dieses Forschungsprojekt, was im nächsten Jahr weitergeführt wird, noch mit anhängen und mit so einem kleinen Multiparking-System eigentlich dort in diese Forschung mit einsteigen. Weil ich glaube, da werden die Dinge tatsächlich entwickelt. Da gibt es eine, also ich habe das erst, ich weiß das erst seit letzter Woche tatsächlich, gibt es eine große Teststrecke, die eben mit spezifisch eben in der Ergänzung des ÖPNV mit individuellen, ja, so eine Art Ruftaxis, also kleinen Rufbussystem mit autonomen Fahren dort in die Teststrecke gehen. Und die haben vor, im nächsten Jahr, also Mitte nächsten Jahres, tatsächlich dann nicht nur auf dem Testgelände zu fahren, sondern im Ort auch unterwegs zu sein. Und das ist natürlich ein spannendes Projekt. Und ich kann Ihnen da vielleicht nur empfehlen, das ist ja fast bei Ihnen vor der Haustüre, da mit einzusteigen. Ja.
Dann enden wir in diesem Sinne, automatisiertes Fahren braucht auch automatisiertes Parken. Vielen herzlichen Dank, Thomas Meusburger und Ivan Nekic. Dankeschön.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Und das war's für heute. Das Klimafestival rückt näher. Es findet am 19. und 20. November in der Station in Berlin statt. Tickets gibt's unter klimafestival.heinze.de. Die Infos findet ihr alle in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Habt eine schöne Zeit. Tschüss. Architekturfunk. Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk. Redaktion Klaus Fühner und Kerstin Kunekat. Moderation Klaus Fühner. Produktion und Veröffentlichung Kerstin Kunekat. Berlin 2025.